Ich möchte dich
eingeladen.
Ja, ja, ich habe gesagt, ich würde dich
gerne. Komm in die Weltstadt Mannheim.
Hier, die Angela hier rein in die Halle.
Das war der Witz des Tages. Cem Özdemir möchte das Gymnasium. Der Lehrer hält sich den Bauch und der hat ja echt was zu halten.
Ja, dann tanzt halt mit eurer Frau zu Hause, wenn ihr Spaß habt. Das sind die, die dann Freikarten immer kriegen. Vorne in der ersten Reihe sitzen Bürgermeister, was weiß ich auch alle.
Es kann jetzt nicht sein, dass ihr die Zeche dafür zahlt. Also da muss jetzt unbürokratisch schnell geholfen werden, damit möglichst viel gerettet werden für die Zeit nach Corona.
Selbst wenn die Leute wieder dürfen, muss man denen trotzdem erstmal wieder die Angst nehmen.
Wenn du eine gute Idee hast und du schließt sie mit ein paar Leuten zusammen und du versuchst, Überzeugungsarbeit zu machen, kannst du was verändern, kannst du was gestalten.
Radio Onnerstadt.
Was heißt denn das, Radio Onnerstadt?
Wenn kein Deutsch kannst, dann lernst halt Radio anders, anderes Radio, also Radio Onnerstadt.
So Leute, aufpassen, wir sind endlich wieder hier bei Bühlens Radio Onnerstar, ja, der Podcast, wie heißt der nochmal? Genau, Bühlens Radio Onnerstar Podcast, ich habe schon so lange nicht mehr gemacht, merkt ihr was? Und ich bin ungeschminkt und mein Gast ist auch ungeschminkt und authentisch ohne Ende. Und wenn ihr jetzt fragt, hä, wie, hat das irgendwie mit deiner politischen Gesinnung zu tun, dass du diesen Mann hier eingeladen hast? Nee, wir kennen uns echt schon lange, wir verstehen uns, es liegt auch an der türkischen Verbindung irgendwo, es ist... Er ist zwar Schwabe, ich bin Kurpfälzer, aber wir haben eine Brücke gefunden und er hat gesagt, hey, ich komme zu dir in den Podcast, weil wir reden nicht nur über sein Leben, sondern auch über das, was mich gerade so beschäftigt mit meinen ganzen Leuten, meinen ganzen Jungs. Ihr wisst ja, keine Veranstaltungen, keine Shows und die Grünen ist die erste Partei, muss ich jetzt mal so sagen, es ist auch vielleicht jetzt Werbung, aber es ist halt so Pech gehabt, hätte ja andere schon vorher kommen können. Die Grünen sind die Ersten und damit auch Cem wird heute sagen, es gibt einen 10-Punkte-Plan für die Veranstaltungsbranche, für die ganze Branche, die eventuell zu retten. Darüber reden wir auch noch, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Cem Özdemir.
Ich freue mich, schön, dass du da bist, lieber Bülent.
Wirklich, das ist echt eine Ehre.
Ehre ist meinerseits.
Vielen Dank. Und du bist jetzt extra mit dem Zug von wo?
Berlin.
Von Berlin.
Auf dem Weg nach Stuttgart, das heißt, in der Kurpfalz, kurze Station.
Hast du die Kanzlerin gerade getroffen? Hast du die Kanzlerin gesehen?
Die Kanzlerin war nicht im Zug. Ich hab's nicht gesehen. Der Zug war völlig leer.
Und in Berlin? Hast du
ich habe sie schon mal gesehen, ja, ja. Aber heute nicht.
Ja. Und wie sagt die Hallo? Ja gut, jetzt in der Corona-Zeit so wahrscheinlich so, oder?
Das ist, glaube ich, zusammengeklebt, weil sie immer auch, wenn sie die Hand gibt, muss sie immer so irgendwie von außen fassen.
Nee, aber schön, ey, ich habe mir mal klar, wir kennen uns, du warst schon bei mir in der Show oder auf einer Gala. Schön ist, der Herr Cem hat echt gut gelacht, ich habe immer geguckt. Aber wir waren auch schon bei Lanz waren wir, glaube ich, genau, auch schon zusammen. Ja. Und haben uns auch schon da und dort unterhalten, schreiben uns über Insta. Cem ist bei Instagram, ja, er ist richtig modern. Und du bist jetzt, man glaubt es kaum, aber du hast im Dezember Geburtstag, am 21. Dezember. Ich hab mich
so was weißt du.
Ja, du wirst 55 Schnapszahl. Ja,
danke, dass du daran erinnert hast. Ja.
Hast Familie, Kinder. Und wenn man überlegt, du kommst aus Bad Urach. Ja, das ist ein schwäbisches, ja, wie viele Einwohner hat es?
11.000 mit den Dörfern.
Genau. Warst du der einzige Türke dort oder die einzige türkische Familie damals?
Ja, das war ganz krass bei meiner Geburt. Also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Kamen Leute, die anfassen wollten. Wie ist das so? Und das war phänomenal. Ja. Da hat meine Mutter ein bisschen Geld dafür verlangt, dass die den Türken anfassen.
So ein bisschen habe ich immer gemacht, der Türken. Ich wollte den Türken riechen sehen, schwitzen, riechen sehen.
Ich habe auch eine Zeit lang Schweiß abgefüllt, den kleinen. Ist ernsthaft. Ich war nicht der Erste. Aber meine Eltern gehören tatsächlich zu den Ersten.
Und ja, wie bei mir,
mein Vater. Mein Vater war erst im Badischen, in Nagold und kam dann später rüber. Und das war damals was ganz Besonderes. Mein Vater und meine Mutter erzählen mir von der Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Extreme Neugierde, man wusste ja auch nicht viel von denen. Was sind das für Leute, was machen die und so.
Und die haben sich, ich habe gelesen, die haben sich gar nicht in der Türkei kennengelernt, weil oft ist es ja so, man hört es ja, da kommt erst der Mann, wenn du jetzt heute so liest, so Sachen, ne? Wie
eine Migrationspolitik,
da kommt der Mann, dann kommt, sage ich, nur meine Frau kommt, dann kommt Frau, Baby und dann noch die Tante und der Cousin und so.
Aber ja, das war es ein Baby, das auch sehr atypisch ist.
Aber deine Eltern haben sich hier kennengelernt, ist das wahr?
Nicht in Mannheim, nee.
Nicht Mannheim. In Mannheim. Aber die haben sich
in Deutschland in Bad Urach, im Herzen der Schwäbischen Alb, kennengelernt. Und ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, bin ich.
Unglaublich. Und du hast auch Geschwister?
Keine Geschwister, nee, Einzelkind.
Okay. Also man wird ja meistens so verwöhnt. Hast du das Gefühl gehabt, du bist verwöhnt worden?
Das müssen wahrscheinlich andere fragen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dann später Erzieher werden wollte, was ja jetzt nicht so der typische Männerberuf ist. Und für meinen Vater war das die Hölle, als ich irgendwann meine Berufswünsche geäußert habe.
Das habe ich auch gelesen, dass du Erzieher werden wolltest. Wie kommt es dazu? Hast du ein Erlebnis gehabt als Kind? Bei mir ist es zum Beispiel so, als meine Oma da im Krankenbett lag und da war ich 7 und die ist auch gestorben, dann wollte ich Arzt werden, ich wollte irgendwas machen, ich wollte den Leuten helfen. Hast du irgendein Erlebnis gehabt in deinen Kindern, wo du sagst, jetzt will ich Erzieher werden, oder woher kommt das, dieses Bedürfnis?
Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich in der Altersphase, damals war ich in der Realschule, wollte ich Vegetarier werden, ich wollte Wehrdienst verweigern, in der Türkei nicht in der Armee dienen.
Woher kommt das Gefühl?
Es war ein bisschen Zeitgeist damals auch. Das war einfach so, die Grünen waren noch ganz neu und ich war da als Jungspund mit 15 Jahren dabei und es hat mich extrem fasziniert und dazu gehörte halt auch so ein bisschen mit diesen klassischen Männerklischees ein bisschen aufräumen, und Erzieherberuf war so ziemlich das Schlimmste, was ich meinen Eltern, vor allem meinem Vater, antun konnte.
Was hat der Vater gesagt?
Der hat es gar nicht akzeptiert, er hat sich geschämt vor den anderen, wenn er erzählt, was macht dein Junge, er spielt mit Kindern. Es ist für den kein Beruf gewesen. Und ich weiß nur, irgendwann mal, meine Mutter hatte eine Endungsschneiderei, kam ein türkischer Bekannter und ging es um das Thema, was macht der Cem beruflich, und dann meine Eltern so sich abgewendet, als ob ich irgendwie im Gefängnis sitzen würde oder so. Der hat irgendwie 15 Leute umgebracht und hat dreimal lebenslänglich oder sowas. Und dann hat er das mitgekriegt und gesagt, hey, macht euch mal keine Sorgen, Erzieher, das ist sowas wie eine Art kleiner Lehrer. Und hat im Türkischen den Begriff Eğitmen, ist der Begriff dafür. Also es ist wie eine Art Lehrer, das ist ein richtiger Beruf, da musst du eine Ausbildung machen, das geht 4 Jahre. Du hast eine theoretische und eine praktische Ausbildung und das hat echt Ansehen. Und dann mein Vater so, echt, ist das wirklich so? Ist das ein richtiger Beruf, also der so anerkannt ist mit Diplom und so? Und dann war er etwas beruhigter. Und da kam er auch mal mit, hat sich's mal angeschaut. Und er liebte ja Kinder. Er wollte halt so wie alle, die haben hart gearbeitet, Schicht, Akkord. Er hat sich nichts gegönnt, damit der Junge mal besser hat. Und dann wird er halt Erzieher. So, das war für den natürlich wahnsinnig schwer. Meine Mutter hat manchmal scherzhaft gesagt, wenn ich mit meinen türkischen Freundinnen zusammensitze und wir unterhalten uns so, was macht dein Kind, deine Tochter, dein Sohn? Bei den Türken ist so typisch, es gibt Arzt, es gibt Ingenieur.
Ja.
Das sind so die Berufe. Architekt, und dann noch irgendwas mit, ja, so irgendwas mit Auto oder so. Das wäre auch noch ein Beruf. Das ist es so quasi. Ja. Und sie sagte halt so, ich kann nicht mal sagen, dass mein Sohn Drogenhändler ist. Der ist Erzieher. Und meinte das natürlich scherzhaft. Und das hat so die ganze Enttäuschung deutlich gemacht. Später war das dann okay. Aber es war natürlich, kannst du dir vorstellen. Und dann bin ich auch noch zu den Grünen, da hatten sie auch Angst. Aber das kannten sie aus der Türkei nicht. Du kennst was Sozialdemokratisches, das hätte sich angeboten. Arbeiter, was Sozialdemokrat.
So in der Türkei so waren sie auch.
Ja genau, und in der Türkei hatten sie auch Sympathien für die türkischen Sozialdemokraten oder konservativ, das kennt man auch wenn sie es nicht gut gefunden hätten. Aber was ist grün, bitteschön? Die Männer damals, lange Haare, Bärte.
Hattest du lange Haare?
Das hat bei mir nie richtig funktioniert, das ging immer auseinander. Das war dann irgendwie unpraktisch.
Aber da muss man ja dazu sagen, du hast mit 15, 16 sich schon politisch engagiert. Also wenn du heute mal die so junge Leute siehst, mein Gott, es gibt auch viele junge Leute, die sich engagieren. Das darf man ja nicht immer so negativ reden.
Fridays for Future.
Ja, ja, genau. Also weil es wird ja oft so gesagt, die jungen Politikverdrossenheit. Das stimmt so nicht. Also ich denke schon, dass da sich auch wieder was geändert hat in Bezug auf Umwelt. Vor allem, man sieht es ja auch, die Grünen sind unheimlich gestiegen, auch weil die Leute einfach merken, es wird wärmer, es passiert was, wir haben keinen richtigen Winter mehr oder so. Und und die Jungen merken das auch, die fühlen sich auch so ein bisschen so, wir müssen jetzt was machen. Ne? Aber trotzdem, in der damaligen Zeit, mit 15, 16, das war schon so, ich meine, gut, bis 65 geboren, also in den 70ern sozusagen, warst du ein Kind, Teenager dann, Ende 70er, aber da war ja schon eher so ein anderes Feeling, so dass man da jetzt nicht unbedingt so, oh, Politik geht man da, oder? Ich weiß nicht, ich hatte so, was ich hier so immer gehört habe, also wenn du mit 15, 16 da so dich politisch engagiert hast, das ist ja schon was Besonderes, weil deine Schullaufbahn...
Besonders war es jetzt nicht unbedingt, dass man sich in der Generation engagierte, aber besonders war es, dass einer so mit so einem Ötzelbrötzelnamen in die Politik geht und sich da engagiert. Ich war da immer der Erste und oft auch der Einzige, also Migrationshintergrund und Arbeiterfamilie. Mhm. Die meisten, die ich immer vorgefunden habe, war eher so Bildungsbürgertum, ja. Und eine ganz andere soziale Schicht. Und die haben sich immer darüber unterhalten, wie sie so Leute wie mich befreien können.
Du hast ja protestiert als 16-Jähriger, glaube ich, bei so einer Eisenbahn, die nicht mehr fahren soll, und die fuhr dann wieder, weil ihr da voll abgegangen seid. Das muss, genau, man vorstellen. Das muss man, hat man als Jugendlicher dann sozusagen mitverantwortet oder im positiven Sinne mitverantwortet, dass das Ding wieder in Betrieb genommen wurde. Irgendwas habe ich da gelesen. Ne?
Genau, es war eine Eisenbahnstrecke, die gab es. Meine Mutter fuhr damit zur Arbeit. Irgendwann wurde die eingestellt, was damals leider der Zeitgeist war, dass man eben viele Nebenstrecken eingestellt hat, gerade auf dem Lande, weil man sagte, braucht es nicht, lohnt sich nicht, hat nicht investiert. Klar, wenn du nicht investierst, dann fahren die Leute halt auch nicht. Musst du ja auch attraktiv machen. Und damals war halt angesagt, alle sollen mit dem Auto, am besten zur Ladenkasse fahren. Und wir haben halt mit wenigen Leuten zusammen gesagt, lasst uns wenigstens die Gleise erhalten. Haben Sonderzugfahrten gemacht, die Gleise sollten rausgerissen werden. Und das Schöne ist, heute fährt diese Eisenbahn wieder im Stundentakt. Und jetzt wird sie elektrifiziert und fährt bald im Halbstundentakt. Das heißt, ich kann dann wirklich von meinem Geburtsort Bad Urach nach Berlin fahren. Ich gebe zu, mit Umsteigen, eine direkte Verbindung gibt es noch nicht, wird es auch wohl so schnell nicht geben, aber immerhin, das geht wieder. Und was mir das halt gezeigt hat, ist, wenn du eine gute Idee hast und du schließt sie mit ein paar Leuten zusammen und du versuchst, Überzeugungsarbeit zu machen, kannst du was verändern, kannst du was gestalten. Jetzt ärgere ich mich auch oft drüber, dass das so langsam dauert, so ewig dauert und manchmal gibt es Rückschläge, manchmal verlierst du auch, aber come on, es geht immerhin.
Ja, ich meine, du hast ja
die ganzen Länder in der Welt, wo das nicht geht, wo du wegen sowas deine Karriere ruinierst, ins Gefängnis kommst oder sowas. Ja, und hier kannst du das, darfst du das. Und ich will jetzt nicht sagen, du musst es, aber mein Kammer und Rechte leben halt auch davon, dass man sie in Anspruch nimmt.
Mhm. Das stimmt. Aber du hast es ja auch wirklich, du hast wirklich eine riesen Karriere gemacht, wenn man überlegt, wenn man nach deinen schulischen Leistungen gegangen
nicht dazu
dann,
super,
dann hättest du wahrscheinlich was es nicht gemacht. Aber du warst wirklich, also jetzt nichts gegen Hauptschule, also, aber man, jetzt, du, man darf das auch nicht vergleichen mit den heutigen Hauptschulen und früher. Ne? Also ich finde, die Lehrer heutzutage, die jetzt unterrichten in Hauptschulen, die sind total fertig. Also die kommen da raus und da gab es mal einen Bericht, die sind die brauchen psychologische Hilfe, glaube ich, irgendwie so, weil die da so mit diesen Schülern, die machen teilweise, also in Berlin zum Beispiel, da ging es auch schon ab, hat man ja auch schon gehört. Du bist in der Hauptschule gewesen?
In der fünften Klasse,
genau. In der fünften Klasse.
Bis zur vierten Klasse.
Und warum? In Deutschland, weil du in der Grundschule so schlecht...
Also ja, ich war auch schlecht, also die Noten waren wirklich schlecht, insofern will ich das auch gar nicht auf die Lehre
schieben. Das war nicht so, weil das hört man ja auch manchmal, dass die gesagt haben, hier zum Beispiel der jetzt von BioNTech, der Chef ist ja auch ein Türke. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Kanake rettet die Welt wahrscheinlich.
Ne? Und also übrigens seine Frau nicht zu vergessen. Das ist ja Mann und Frau, ja, die sind ja beide.
Aber das muss man sich mal vorstellen. Die haben jetzt diesen Impfstoff da. Also zumindest mal heißt es über 90% sogar funktioniert. Der hat erzählt, dass, oder so habe ich das im Interview gelesen, glaube ich, dass der Lehrer oder so, der hat gesagt, ja, der geht in die Hauptschule. Und der Vater von ihm hat drauf gestanden, nein, der geht aufs Gymnasium. Das war so wie ein Vorurteil. Türke, so nach dem Motto, musst noch besser Deutsch lernen und so weiter. Das hört man von einigen, habe ich das gehört.
Das kann ich eins zu eins bestätigen. Früher konnte man in der ersten Klasse ja nur sitzen bleiben. Das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und in der ersten Klasse sollte ich sitzen bleiben. Und die Lehrerin meinte damals zu meiner Mutter beim Elternabend, sie werden den doch sowieso zurückschicken in die Türkei. So, und dann meine Mutter, Arbeiterin in der Fabrik, hat sowieso kein perfektes Deutsch und so. Und dann hatten wir einen Vermieter, bei dem wir gewohnt haben, der auf Lehramt studiert hat. Und der hat es mitgekriegt und ging dann in die Schule und hat dann sich für mich eingesetzt. So wurde ich versetzt.
Nein!
Und in der vierten Klasse, das werde ich nie vergessen, der Klassenlehrer kommt irgendwann rein. Also ich muss dazu sagen, es gab zwei heute würde man sagen Kanakenkinder, Migrantenkinder und so weiter, also so Typen wie ich. Und dann gab es noch den José, den Portugiesenjungen, und der Cem war eben der Türkenjunge. Wir saßen in der letzten Reihe ganz hinten. Und immer wenn die Aufsätze, Diktate zurückgegeben wurden, haben wir immer so Wetten abgeschlossen, wer das Schlechtere ist. Weil es war klar, wir zwei sind immer die Schlechtesten. Jetzt geht es darum, bist du Letzter oder Vorletzter? Und wenn schon, dann Letzter, aber nicht Vorletzter, weil wie uncool, wenn du Vorletzter bist. Verstehst du, wenn du schon nicht Erster bist, dann wenigstens Letzter. Da haben wir irgendwie gewettet um ein Eis oder Kaugummi oder was auch immer. Ich war da ganz gut im Race. Und der Lehrer hat dann immer die zurückgegeben, hat dann halt so verteilt. Am Anfang kamen interessanterweise immer die Mädels zuerst. Erdmute, Josefa, Clara, Antonetta, die man so als Mädchen halt so heißt. Und dann kamen eben Detlef, August, Hans, Eberhard und so, wie man als Junge so heißt. Und dann wurde der Stapel immer kleiner und kleiner. Und dann kam zum Schluss José und Cem. Und dann ging es immer darum, Cem, José oder José, Cem. Und irre. Und ich hatte dann in der fünften Klasse, habe ich eine, achso, warum ich es erzähle, und dann hat der Lehrer irgendwann mal gefragt, jetzt vierte Klasse, Grundschule endet in Baden-Württemberg, auf welche Schule wollt ihr denn danach gehen? Und ich habe halt gedacht, naja, ich strecke mal bei Gymnasium, warum nicht? Gell? Das war auch okay. Und dann habe ich da halt gestreckt, habe bei Hauptschule, Realschule nicht gestreckt, sondern bei Gymnasium. Es dauerte eine Weile, bis der Lehrer mich sieht, weil ich ja ganz hinten saß. Und als er mich dann sah und der José schon so, sag mal, Cem, hast du einen an der Klatsche, willst du aufs Gymnasium, Witz? Ich dachte, doch, ich will aufs Gymnasium, das finde ich irgendwie cool. Und dann sieht der Lehrer das und guckt so auf mich und sagt, der Cem will aufs Gymnasium. Daraufhin dreht sich eine Reihe nach der anderen um von der ganzen Klasse und irgendwann lacht die gesamte Klasse.
Nein,
die Film. Haben sich ewig nicht eingekriegt, weil das war der Witz des Tages. Cem Özdemir möchte aufs Gymnasium. Der Lehrer hält sich den Bauch und der hatte echt was zu halten und so sensationell. Und weißt du, so, es gibt so Momente, wenn du mal im Sterbebett liegst, das vergisst du nicht, dieses Lachen.
Das ist krass.
Das ist so.
Hat dich
jetzt, ich hatte schlechte Noten, aber du musstest einem ja auch nicht so unter die Nase reiben.
Weißt, war das ein Antrieb? Für dich dann, dass man sagt, okay, ihr Drecks, also ne, innerlich so, ihr Drecksäcke, euch zeige ich es. Und im Grunde genommen bist du ja jetzt, also Politiker, hast Ansehen, hast...
Das ist gar nicht wichtig, sondern wichtig ist, jedes Kind kann ja was.
Ja.
Jedes Kind kommt auf die Welt mit Neugierde, mit Interesse und dann schaffen wir Erwachsene das, dass das Kind irgendwie in der Schule oder im Elternhaus oder wie auch immer irgendwann mal viele von denen leider das dann verlieren und ihr Potenzial nie ausschöpfen können. Stell dir mal vor, wie viele Einsteins da draußen rumlaufen und ihr Potenzial nie ausschöpfen können. Ja.
Das ist doch irre.
Das stimmt, ja. Und was für eine Verschwendung an Talent, was für eine Verschwendung. Vergiss mal den menschlichen Aspekt, der ist schlimm genug, auch volkswirtschaftlich.
Aber woran liegt es, dass das so ist?
Das hat schon auch damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt halt unsere Schule gar nicht darauf eingerichtet war, dass halt eben auch diese so Leute wie ich in die Schule kommen, die halt zu Hause keinen Bruckhaus stehen haben. Wo Mutti, Vati nicht morgens irgendwie den... was weiß ich, die Sojabratlinge macht und irgendwie den frisch gepressten Rhabarbersaft irgendwie ans Bett bringt. Also ich mache jetzt ein bisschen Klischee und aus Honey und Nanny vorliest so oder irgendwie schon, was weiß ich, irgendwie...
Ja, bei mir ist es auch ab ins Bett, fertig, was willst du noch?
So,
und vorlesen,
was? So ein Elternhaus hatte ich nicht. Meine Eltern mussten arbeiten. Mein Vater hat sogar zwei Jobs gehabt, weil der eine Job hat nicht gereicht fürs Einkommen. Musste in der Türkei die Verwandtschaft versorgen und so weiter. Und darauf ist die Schule gar nicht eingerichtet gewesen. Jetzt könnte man ja glauben, okay, heute ist es ja ganz anders, aber gucken wir heute an. Die Zahlen sind zwar etwas besser geworden, aber es ist uns immer noch nicht gelungen, den Bildungserfolg abzukoppeln von der Herkunft der Eltern, vom Beruf der Eltern, vom Einkommen der Eltern. Das muss eigentlich das Ziel sein. Das ist ja auch was.
Ich bin ja zum Beispiel für Schuluniform, weil ich wurde gehänselt wegen meiner Klamotten. Ich hatte Korthosen an und so weiter. Das ist jetzt auch kein Witz. Ich war wie Außenseiter damals. Es war für mich, weil ich vorhin gefragt habe, ob das ein Antrieb war. Für mich war das natürlich schon irgendwo ein Antrieb zu sagen, ey, wartet ab. Und dann kam ja die Comedy und auf einmal fanden die Mädels das cool. Je älter die wurden, Oberstufe dann, ne, dann haben die mehr gelacht und die Arschlöcher in Anführungszeichen, die damals so cool waren, weil sie die geilen Schuhe anhatten und so weiter, dann haben die Mädels irgendwann mal gecheckt, die sind aber wirklich die Idioten. Und so einer wie ich hat dann gepunktet, weil der dann Witze gemacht hat. Das Problem war nur bei mir, dass dann die zwei, drei schönsten Mädels im Gymnasium gesagt haben, ey Bülent, komm, wir gehen was trinken zusammen. Und ich dachte, ich habe es geschafft. Ne? Und dann sagen die, weißt du, du bist wie unser Bruder. Das war natürlich wieder scheiße.
Wieso das?
Ja, weil das die fanden das natürlich cool, aber mit niemand konnte man gut reden. Weißt du, ich habe gut zugehört und habe die zum Lachen gebracht. Aber das war es dann auch. Weißt? Und das war als 16, 17-Jähriger. Und ist das
bis heute so, oder wie?
Nee, jetzt habe ich Familie. Einer hat es gecheckt.
Okay, ich meine, du, aber apropos Klamotten und Schuhe. Ich werde nie vergessen, dass ich mit meiner Mutter immer mich darüber unterhalten habe. Es müssen 3 Streifen sein, nicht 4 Streifen, nicht 2 Streifen, sondern 3 Streifen. Meine Mutter immer, Junge, die Schuhe haben auch Streifen. Was willst du denn? Die sind viel billiger. Ja, so, ja, das glaube ich dir schon. Aber ich bin halt auch der Einzige, der irgendwie zu viel Streifen hat. Gell? So, das hat meine Mutter immer nie verstanden, warum das
wichtig ist. Hauptsache
warm, der Fuß warm angezogen. Dass du so Schuhe hast, wie die anderen Schuhe haben. Die hat immer gesagt, das können wir uns nicht leisten.
Aber für mich war das halt auch so ein Antrieb. Und deswegen habe ich vorhin gefragt. Aber es ist... Also ich zum Beispiel, deswegen habe ich auch immer gesagt, ich bin für Schuluniformen und das hat gar nichts mit, was heißt konservativ, weil du wirst da nicht so gehänselt, alles sind gleich, weil es ist ja schon so, wenn du Eltern hast, die vielleicht stylischer sind und dich von Kind auf gut ansehen, aber auch vielleicht ein bisschen mehr Geld haben oder mehr verdienen und die nicht so verdienen, die können ja halt nicht diese Markenklamotten kaufen und ich finde, das ist echt ein Problem.
Das ist ein gutes Argument, aber weißt du was, ich glaube, was dann passieren würde, da gäbe es halt die mit der Schuluniform, die irgendwie ganz besonders edel ist und es gibt die mit der Schuluniform, die ganz, nicht ganz
die so muss auch von der Schule sein. Also ja, es gibt ja zum Beispiel Australien.
Man findet die Möglichkeit, wie man den Unterschied zeigt. Und das andere Problem ist doch, weißt du, dann gehen die halt, die nicht wollen, dass sie mit Kindern wie mir zusammen auf die Schule gehen, da gehen die halt auf eine andere Schule im anderen Stadtteil. Das Grundproblem ist doch, überall in jedem Stadtteil, und zwar gerade in den Stadtteilen, wo die Benachteiligten sind, da muss es eigentlich die besten Schulen geben, dass die Leute aus der Mittelschicht nicht wegziehen, sondern dort bleiben.
Es gibt ja immer mehr private Schulen auch, ne?
Na klar, und wenn wir mal ehrlich sind, gilt das ja auch für einen Teil unserer Leute, also ich mache das jetzt gar nicht einseitig politisch, die immer hier Migration und Multikulti und so, und dann frage ich immer, und wo wohnt ihr denn, in welchem Stadtteil? Auf welche Schulen gehen eure Kinder? Auf welche Kindergärten gehen eure Kinder? Also das ist nicht so einfach, das dann auch zu leben, was man sagt. Und deshalb ist es, glaube ich, das ganz zentrale, Gerechtigkeit verteilt sich leider schon im Kindergarten. Weißt, es gibt, ich bin ja, wie gesagt, gelernter Erzieher und es ist was ganz Schlimmes, wenn du
das quasi den Ausbildung Kindern durchgezogen,
ja und das Sozialpädagoge dann auch. Wahnsinn. Wenn du quasi schon im Kindergarten und in der Schule eigentlich schon so grob abschätzen kannst, so, die werden es mal zu Akademikern bringen und die wahrscheinlich nicht, weil sie halt das Pech haben, dass sie zu Hause nicht die Förderung kriegen können, die andere kriegen können. Mhm. Und du kannst nicht alles ausgleichen vom Elternhaus, das geht gar nicht. Ja, aber du musst es zumindest versuchen. Du brauchst eine Schule, wo auch diejenigen, die zu Hause halt nicht lernen können und so, denen man nicht helfen kann, wo die einen Ausgleich finden. Vielleicht nur ein Beispiel. In der 5. Klasse hat mir meine Mutter eine Nachhilfelehrerin besorgt. Die habe ich kürzlich überrascht mit einem Video und habe sie getroffen, weil ich einfach Danke sagen wollte. Weil du musst ja auch, also wir reden immer über die negativen Sachen, aber die ganzen vielen kleinen Helden des Alltags, die vergisst man immer. Und ich wollte einfach ihr stellvertretend Danke sagen für die ganzen Leute, die ehrenamtlich mehr machen, als sie müssten. Und diese Frau Naumann heißt sie, die hat mir irgendwann mal ein Buch geschenkt. Das war mein erstes Buch, das ich hatte in der 5. Klasse von Peter Hertling. Das war der Hirbel. Davor habe ich, wenn ich überhaupt gelesen habe, ich habe im Fernsehen geschaut, habe ich halt Comics maximal gelesen. Und ich weiß noch, ich habe so ein Buch in der Hand, also fühlt sich das an, ein Buch. Das ist halt, wenn du nicht den Zugang von zu Hause hast, wo sollst du ihn kriegen? Und die hat irgendwann mal einen Trick angewendet, die hat immer die nicht falsch geschriebenen Worte markiert. Das ist normalerweise beim Diktat, machst du immer rot, Fehler, Fehler, Fehler.
Stimmt.
Und die hat mir auch Diktate machen lassen und dann hat sie einfach einen Trick angewendet. Alle Worte, die nicht falsch geschrieben sind, hat sie unterstrichen. Das waren auf der ersten Seite vielleicht mal 3 oder 2 oder 4. Und dann hat sie gesagt, und nächstes Mal sind es 5. Und eine Engelsgeduld also mit mir. Also die hat einfach das umgedreht, weil sie gesagt hat,
hat funktioniert.
Wenn ich da 60 Fehler auf einer Seite markiere, dann kann ich es auch gleich lassen.
Aber jetzt lässt sie ja mittlerweile schreiben dann, oder? Jetzt diktiere ich.
Ich meine, dass ich mal mit der deutschen Sprache oder mit Schwäbisch meine Brötchen verdienen werde, das ist mir jetzt wirklich nicht an der Wiege gesungen worden. Aber was zeigt das denn? Es zeigt all die vielen Kinder. Ich treffe jetzt am Wochenende treffe ich einen Freund von mir aus meiner Kindheit, mit dem ich aufgewachsen bin. Bei dem war es so, der war viel gescheiter wie ich. der hat die Versetzungsempfehlung Gymnasium bekommen. Ich Hauptschule. Der war auf dem Gymnasium. Dann haben seine Eltern irgendwann beschlossen, sie gehen zurück in die Türkei, weil es damals so eine Politik gab von der Regierung. Wenn ihr in die Türkei geht, dann bekommt ihr einen Teil eurer Sozialversicherungsbeiträge ausgezahlt, nach dem Motto, aber geht auch mal. Und die haben das gemacht. Und er wollte unbedingt bleiben. Und dann blieb er alleine. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn du alleine bleibst, deine Eltern sind nicht da, du bist alleine auf der Schule, musst morgens aufstehen, musst du dein Frühstück selber machen. Du musst gucken, dass du was zu essen bekommst. Du musst irgendwie gucken, dass du irgendwie deinen Schulranzen gepackt hast. Alles selber machen. Du ahnst es. Er ist irgendwann hat ihn aus der Kurve gehauen. So, und jetzt hat er sich aber trotzdem durchgebissen. Den treffe ich jetzt. Das ist ein Kindheitsfreund von mir. Und der hat jetzt seinen Weg gegangen. Okay. Aber ich kenne so viele, die es da irgendwann aus der Kurve gehauen hat. Und ich finde jetzt, rechne mal das ganze restliche Leben Hartz IV. Oder, ich will jetzt keine Klischees bedienen, die werden straffällig, sonst was. Und du investierst in eine exzellente Schule. Wetten, du sparst Geld dabei. Ja. Und du tust noch was für unser Land.
Das stimmt. Du redest jetzt auch von deinen Eltern und so weiter. Und was mir jetzt noch so, also die Vorurteile, die Sachen, die wir beide irgendwo auch erlebt haben, so, ne, wenn man, gut, deine Eltern waren beide türkisch, bei mir war es ja noch ein bisschen so, meine Mutter, die Deutsche, mein Vater, der Türke, wobei viele immer gedacht haben, mein Vater ist der Deutsche, weil er blaue Augen hatte und meine Mutter, die Deutsche, die Hilde, die dunkel war, braun und
klasse. Also
haben immer gedacht, die Mutter ist die Türkin. Nee, der Vater, der sieht doch richtig deutsch aus, ne? Also, das war, ne, aber trotzdem haben wir so ein paar Sachen, wo, wenn ich dann so deine Biografie lese, wobei, was uns auch unterscheidet, ich bin jetzt kein Vegetarier. Ne?
Muss man auch nicht sein.
Du bist aber schon seit dem 17. Lebensjahr Vegetarier.
Ich habe in den ersten Jahren habe ich nur Sachen gegessen, die keinen Schatten werfen.
Sehr gut. Okay. aber guck mal, ich will gar nicht auf das Thema Vegetarier, sondern ich fand es so witzig, weil du mal, glaube ich, irgendwann mal eine Geschichte erzählst, dass die Leute dich angesprochen haben, so nach dem Motto, ja, in ihrem Glauben ist das ja so mit Vegetarier. Also das heißt, weil du Moslem bist du, da sieht man mal, was für ein Wissen die Leute so haben über den Islam oder über die Religion, dass sie sagen, sie können ja das nicht essen, das Hühnchen, Vegetarier. Das fand ich total, war das wirklich so?
Es ist auch nicht schlimm, es ist ja keine Schande, wenn man etwas nicht
bist
weiß.
Bist du Moslem eigentlich? Bist du Muslim?
Nach der Geburtsurkunde, ich praktiziere aber nicht. Ich bin nicht praktizierend.
Dein Vater, Mama, Muslimin auch?
Beide. Ja. Also mein Vater ist gestorben, meine Mutter lebt noch, die besuche ich auch am Wochenende und die ist so Muslimin wie die meisten in der Türkei, das eigentlich traditionell sind oder waren. Volksislam, ein sehr toleranter, offener. Ja. Sie betet, gleichzeitig war sie immer gegen das Kopftuch, schon ihre Mutter hat keins getragen. Sehr überzeugt von der Republik in der Türkei. Ja, wir haben uns oft immer gestritten darüber und sie ist ganz stramm. Genau, also hält es ganz hoch. Hat als ganz kleines Vater, Mädchen hat sie ihn auch mal gesehen.
Mein Vater war auch gegen Kopftuch übrigens.
Ja?
Also dein Vater war, der hat gesagt, okay, wenn weil meine Tante, seine Schwester, die hatte Kopftuch, ne, aber es war eine ältere Generation und so, aber die hatte das Kopftuch so ganz leicht nur, also man konnte die Haare.
Ja, so wie man es früher im Dorf getragen
hat. Ja, so ungefähr, ne. Das hat er gesagt, ja, die ist alt, sagt mein Vater, die ist alt, die kann tragen, aber er hat sich über die Jungen immer aufgeregt. Ja. Warum trägt die so, das gibt's so nicht. Hat bestimmt die Eltern wollten das und so. Also der hat sich noch mehr aufgeregt als ich. Also ich musste meinen Vater manchmal damals noch beruhigen, so nach dem Motto, lass sie doch, vielleicht will sie das ja, nichts will, was will, weißt du, so. Also der war da sehr, Atatürk, also sehr linksnational, wie nennt man das heute? Ich weiß gar nicht, so linksnational, das kann man gar nicht, aber so sehr speziell.
In der Türkei auch sehr verbreitet.
Genau. Das fand ich so witzig, weil du, das muss doch in deiner Familie, wo Fleisch gegessen wird und viel und Lamm, ich kann kein Lamm essen, ne? Das ist das Witzige, ich muss es mal kurz erzählen, auch wenn es jetzt auch mehr um dich geht, aber das passt jetzt gerade. Als ich meine Frau kennengelernt habe, und sie noch nicht wusste, was ich so esse, ne? kam ich mal das Essen mal so und dann hat sie was gekocht. War schon, also wir kannten schon so, aber jetzt so, dass man jetzt mal auch mal besuchen kann. Ne? So, dann bin ich zu ihr und dann gehe ich so rein, riech schon. Sagt sie, oh Schatz, ich habe für dich bestimmt dein Favorit, habe ich gekocht. Weil sie dachte, alle Türken lieben Lamm. Ja. Weil es war ja oft so. Ne? Ja. Und ich riech schon so und ich denke, Und dann sie so, ja, riechst du schon? Ja, ich rieche. Aber ich wollte nichts sagen. Ja, und dann sagt sie, Lamm, ne? Und ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht sage, wird sie mir immer Lamm machen.
Hat sie nicht gesagt, ich habe es auch selber geschächtet?
Ich kann kein Lamm essen. Ne? Ich muss dir sagen, weil das gibt's ja, wenn du einmal den Fehler machst und sagst, dann ist deine ganze Ehe, kriegst du jedes Mal Lamm, weil du hast doch immer am Anfang schon Lamm gegessen. Nee, du musst zum Anfang gleich die Wahrheit sagen. Das habe ich gesagt, das geht nicht. Ich sag, es tut mir so leid, ich kann's. Und weißt du, was sie gesagt hat? Kein Problem, da musst du halt ein bisschen warten. Dann mache ich jetzt noch Hühnchen, habe ich auch noch da. Das war natürlich die beste Antwort. Also, ey, was für eine tolle Frau. Nicht aufgeregt und so, was und nichts, nee, kein Problem. Dann ist er, wusste ich nicht und so. Sie hat sich fast noch entschuldigt. Ich so, nee, also mir war es eigentlich ihr Bein. Aber das ist so, wo ich dann, wo mein Vater auch damals sagt, warum ist der nicht das und das? Und ich habe nur deswegen so Sachen essen dürfen, auch morgen zum Beispiel bei einer türkischen Familie in Wuppertal, da haben die Hähnchen auf, dann Oliven morgens. Ich denke so, was kann ich denn essen? Ich esse mal Nutella-Brot, fertig. Und dann habe ich
wirklich... Meine Eltern haben Nutella in die Türkei mitgenommen immer.
Ja, das in den 70ern nicht gab. Ja, auch. Weil die Nutella in der Türkei, die hat nicht so geschmeckt wie in Deutschland. Das ist so. Und da habe ich die echt importiert. Das Schlimme ist, ich habe Nutella in meinem Löffel gegessen, da war ich immer so schon leer. Und wir waren auch noch 3 Wochen Urlaub. Und du weißt, was, 4 Wochen da war ich und 3 Wochen war. Aber das, was ich nur damit sagen will, ich habe halt die deutsche Mama gehabt. Und dadurch war so in der türkischen Familie, okay, komm, da hat der deutsche Mutter, dann kriegt er halt das Brot. Sonst hätten die noch mehr geschimpft. Aber so, das war so die Rechtfertigung, der Grund. Das gab es ja bei dir nicht. Deine Mama Türkin, dein Papa Türke, jetzt bist du Vegetarier. Du bist ja bei Verwandtschaft, hier Fleisch, ne? Da gibt es ja Hühnchen oft. Wie haben die reagiert?
Du musst dir vorstellen, mein Vater kommt aus einem kleinen Dorf in der Türkei. Ja. Sehr einfachen Verhältnissen. Vater früh verloren. Nach 3 Schuljahren musste die Schule abbrechen, weil er dann zu Hause in der Landwirtschaft arbeiten musste. Und Fleisch war was ganz Besonderes. Das konnte man sich nicht leisten. Fleisch gab es nur, wenn ein Tier geschlachtet wurde, weil es irgendwie ein besonderer Festtag war. Und dann gab es Fleisch. Und das war es aber auch sonst nicht. So, jetzt ist er in Deutschland, arbeitet wie ein Verrückter, damit es zu Hause Fleisch gibt. Und jetzt sagt der Sohn, ich will aber kein Fleisch. Er kam sich vor, wie wenn er gescheitert wäre oder ich irgendwie eine Geisteskrankheit hätte. So war das für den, Vegetarier zu sein. Es war völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Das war so, wie wenn ich gesagt hätte, Papa, ich will mich gerne umbringen. So war das für ihn, als ich sagte, ich will Vegetarier sein. Der hat so nach dem Motto, nein, Ende der Diskussion. Und dann musste ich immer Fleisch essen, haben sie es extra hingestellt. Und meine Mutter, ich habe ja gesagt, hatte eine Endungsschneiderei. Nach der Schule ging ich in die Endungsschneiderei. Wenn meine Mutter vorne im Laden war und ich hinten gegessen habe, habe ich schnell die Plastikguck ausgepackt, das Fleisch rein, die Beilagen gegessen und dann schnell die Katzen gefüttert oder was auch immer.
Ach echt, sowas?
Irgendwann war immer das Problem, dass die Jeans natürlich schön, manchmal lief die Brühe runter und meine Mutter sagte immer, sag mal, irgendwas mit deiner Hose, was ist denn das da? Da ist so ein komischer Geruch immer so. Und da habe ich sie immer mit der Hand gewaschen, damit ich das rauskriege. Das war die Hölle. Gell? Das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Danach hatte ich Mangelerscheinungen. Und ich habe ja nur Beilagen gegessen.
Stimmt.
Und meine Mutter merkte dann...
Tofu gab es ja so nicht.
Nee, das gab es damals alles nicht. Und meine Mutter merkte, okay, wir haben da ein Problem. Dann war die nächste Stufe, okay, wir akzeptieren es. Dann haben sie mir immer so Fleisch reingemischt. Weißt du, so ein bisschen hier Hackfleisch, da Hackfleisch versteckt.
Oder das ist doch nur Speck.
Ja, oder es zählt ja nicht so. Also nach dem Motto, der merkt es nicht. Und dann habe ich mit ungefähr 17 habe ich ernsthaft gesagt, ich habe 2 Möglichkeiten, einen vegetarischen Sohn oder einen toten Sohn.
Boah,
so zieh das durch. Ich war so krass drauf, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch, weil das ist jetzt einfach meine Überzeugung und die müsst ihr einfach akzeptieren. Und
was haben die denn?
Ja, dann haben sie es auch akzeptiert und dann etwas später wurde meine Mutter Vegetarierin und mein Vater sagte immer, ich bin der einzige Normale in dieser Familie mit 2 Irren. Und dann nochmal Jahre später, weil du kannst dir ja vorstellen, es ist ja schwer durchzusetzen, wenn der Sohn vegetarisch, die Mutter vegetarisch und der Papa Fleisch, dann wurde er später auch Vegetarier.
Das ist so
also
krass.
Wir waren wahrscheinlich die erste vegetarische türkische Gastarbeiterfamilie in Baden-Württemberg.
Und du trinkst Bier.
Und ich trinke Bier und dazu habe ich auch eine tolle Geschichte, als ich Bierbotschafter wurde.
Das ist das Witzige, du bist Bierbotschafter, das ist so geil, weil ja viele da denken.
Genau, der Deutsche Brauerbund hat so einen Titelbotschafter des Bieres für ein Jahr und die haben mich halt gefragt. Und der die Laudatio auf mich halten soll, ich sage jetzt extra nicht wer, ein Politiker, kam zu mir und wollte sich halt ein bisschen erkundigen für die Rede, was soll er denn über mich jetzt sagen? Und du merkst so, siehst ja manchmal den Leuten an, wenn sie so rumdrucksen, die haben irgendwas, aber trauen sich nicht so. Jetzt, ich muss den Bülent was fragen, aber ich traue mich nicht.
Ja, ja, ich finde
so. Und, dann, und ich denke so, irgendwann sage ich so, Herr Kollege, Sie wollen, glaube ich, noch was sagen, bitte. Da sagt er, oh, danke, dass Sie so sagen. Darf ich Sie mal was fragen? Jetzt, ja, klar. Trinken Sie überhaupt Alkohol? Dann habe ich so gesagt, Herr Kollege, ich werde ja jetzt Bierbotschafter. Wird es Sinn machen, dass ich Bierbotschafter bin, aber kein Alkohol trinke? Das wäre doch so, wie wenn ich Chef der Metzgerinnung werde, aber bekennend vegan lebe. Wäre doch irgendwie ein bisschen widersinnig, oder? Da habe ich gemeint, ja, das stimmt schon. Das beruhigt mich jetzt sehr, das macht mir die Rede viel leichter. Dann war er schon am Weggehen. Dann habe ich gedacht, so einfach kommst du dir nicht davon. Jetzt gebe ich dir noch eine kleine Kopfnussaufgabe mit. Dann habe ich gesagt, aber eine Sache habe ich doch, eine Einschränkung. Ich trinke Bier nur, wenn es von geschächteten Tieren ist. Daraufhin er so, ah, okay, geht weg. Und dann dreht er um und kommt nochmal. Hörst du mir, geschächtete Tiere? Werden für Bier Tiere getötet? Und ich sage, ach, das wissen Sie gar nicht?
Es Nein!
Ich liebe sowas. Ich liebe sowas, wenn du so Geschichten erfindest.
Aber du kannst es aber so ernst machen, ne? Du hast mich ja vorhin auch schon gut veräppelt.
Bülent, ich falle manchmal selber rein. Da habe ich so gesagt, es gibt in der Türkei eine Zubereitungsmethode von Bier, wo auch Tiere mit verwendet werden. Ernsthaft? Dem wurde richtig schlecht. Du sahst ihm an, der hat sich gleich im Plenum übergeben. Gell? Ich hatte einen Heidenspaß, ich habe es aber dann aufgelöst.
Hast du denn aufgelöst?
Doch, ich habe es aufgelöst. Meine Vorstellung ist, der dann nachher rumläuft und überall erzählt, jetzt wisst ihr schon das Neueste.
Das, geil. Das Schöne ist, ich gehe mal weiter, wir können über so vieles noch reden. Du hast, also dein Leben ist... Das ist echt nicht nur, also man sagt, man denkt ja immer so ein Politikerleben, weil der geht dann, der studiert das und dann studiert er vielleicht Jura oder Germanistik und dann geht er in die Politik oder so. Bei dir ist er, das ist, finde ich, eine ganz andere Laufbahn, ne? Also wie gesagt, von Bad Urach aus einem kleinen schwäbischen Dorf dann hin zu, wo man gedacht hat, sitzt du in der letzten Reihe in der Schule, die lachen, dann
und jetzt der Gipfel der Karriere. Und
jetzt hier.
Bei dir,
bei mir,
Bülent Ceylan.
Beim Türken wieder gelandet, beim halben Türken.
Aber jetzt kannst du nur abwärts gehen.
Ja. Und warum bist du bei mir? Und jetzt, ja, jetzt geht's abwärts. Pass auf. Jetzt kommen wir zum ersten Teil. Nee, es ist ja so, wir könnten über so vieles noch reden, auch über dein Leben und über dein, ich finde übrigens auch einer deiner Bücher, der Titel ist auch saugeil, dieses mit Currywurst oder Döner.
Currywurst und Döner,
ja. Ja, genau.
Übrigens, die Leute, die es gekauft haben, waren immer alle total enttäuscht, weil sie sagten, da ist kein einziges Kochrezept drin. Etikettenschwindel.
Apropos Rezept, warum ich dich auch unter anderem eingeladen habe, weil ich habe ja auch mal geguckt, ich gucke ja so, was die Parteien so machen und habe bisher nichts gefunden, bis du mir dann irgendwann geschrieben hast, Bülent, ich weiß ja, und das muss man ehrlich sagen, und das nehme ich dir auch wirklich vollkommen ab und das könnt ihr mir auch abnehmen, dass Cem, Özdemir, ich sage jetzt mal Cem, weil wir sind per Du, das wirklich nahe geht, was die Kultur angeht. Also ich habe mal so ganz plumps ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt, Corona, das ist alles schlimm, aber die Kultur wird so vernachlässigt. Die Verhältnisse stimmen vorne und hinten nicht. Und da hast du mir geschrieben, das stimmt. Also, das, also man muss ja kein Corona-Leugner sein oder man muss ja nicht, und das bin ich nicht. Ich kenne genügend Fälle. Ich kenne übrigens, heute sitzen auch ein paar Ärzte, die heute uns auch noch einen Test gemacht haben und alles. Ne? Das muss man sagen. Wir sitzen hier zwar mit Abstand, aber wir haben uns auch noch vorher testen lassen. Ne, mit so einem Schnelltest über alles hier. Soll ich mal Werbung machen? Professor Dr. Frank Riedl, einer der besten, aber der macht auch Nasen-OPs, also wenn ihr Probleme lassen. Aber auf jeden Fall, und der war auch, auch im Podcast. Er war auch im Podcast hier übrigens und wir haben auch darüber geredet, über Nasen und alles Mögliche.
Und wir haben die Masken auch gewechselt. Also ich habe seine getragen, er meine. Nein, Quatsch.
Nein.
Ernstes Thema.
Nee, aber es ist ein absolut ernstes Thema und das haben wir auch ernst genommen und deswegen haben wir uns auch richtig testen lassen, gerade in diesen Zeiten. Aber natürlich geht's und das wär, ich habe ja viel schon gesagt, auch in Fernsehsendungen, die Kultur wird vernachlässigt und dies und das. Und dann wurde es natürlich auch oft falsch verstanden, so nach der Bülent, ja, hast du nicht vorgesorgt, als würde es nur um mich gehen. Also um die Sache, dass hast du das Geld rausgeschmissen. Und ich so, nee, Leute, ihr habt echt was falsch verstanden. Ich rede doch jetzt nicht für mich. Natürlich liebe ich es auch aufzutreten und natürlich ist es was, was bei mir ist eher auch was Psychisches. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich vorsorgen konnte, dass ich jetzt 22 Jahre den Beruf mache, dass ich viele Jahre auch schon erfolgreich war und das irgendwie handeln kann, auch eine gewisse Zeit lang, auch Lockdown und so weiter. Aber ich habe hier mein Mund aufgemacht wegen der Branche. Meine Techniker, die unter anderem heute auch jetzt mal endlich mal wieder was zu tun haben, wegen Podcast, die, aber auch hier nicht nur, also es sind ja viel mehr Leute, die Hands, die Bühnentechniker, Caterer, also es gibt so viele. Die
Security,
alle, die mit der Veranstaltungsbranche zu tun haben, die Frau, die die Tickets abreißen muss, wie auch immer, Theater, was da alles, die Cleaning Ladies, alle, die da auch, also es sind so viele da dran, man sagt 1,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland und die Hallervorden hat jetzt, die Hallervorden jetzt auch war auf der Bühne, hat was dagegen gesagt, hat dafür für die Branche, der muss auch nicht für sich selber sprechen. Wir reden wirklich, und das sage ich wirklich so, es geht auch nicht nur, dass man jammert, sondern es geht darum, ich wollte einfach sagen, hey, tut was für die, weil viele müssen auch teilweise einen anderen Beruf jetzt suchen, können das nicht mehr machen, was sie immer gemacht haben, oder haben einfach irgendwann am Anfang 9.000 Euro gekriegt, kommt damit klar. Wenn man eine Großfamilie hat oder wenn man eine Familie hat, dann ist das Geld auch irgendwann schnell weg. Das muss man einfach mal so sagen. Und bei uns war es ja wie ein Berufsverbot. Also selbst diese Autokinotour, das war einfach, um was zu machen. Aber das war jetzt für viele einfach so, aber noch nicht für viele, sondern für ein paar von den Technikern, du hast ja oft noch mehr, kamst du so gerade durch. Und jetzt, aufgrund dieser Sache, wo ich dann mich da und dort mal versucht habe, hier, hört uns mal an, geht nicht um mich, sondern um die Leute, die um mich rum sind. Hast du dann gesagt, irgendwann, weißt du eigentlich, dass wir, ich weiß, Bülent, ob du jetzt grün oder nicht bist, aber wir haben was, was der Veranstaltungsbranche, überhaupt dieser ganzen Kulturbranche hilft. Ein 10-Punkte-Plan. So, und ich würde gerne, ich habe mir diesen 10-Punkte-Plan hier auch auf diesen ganzen Mod-Karten, weil...
Ich habe ihn noch extra mitgebracht.
Ja, du hast auch was dabei. Ja. Habe ich natürlich, ich würde gerne jeden Punkt mal so kurz durchgehen, weil das für unsere Branche, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir das mal kurz durchnehmen. Vielleicht auch nicht zu lang, damit es auch die Leute kapieren. Auch der, ne? Aber es gibt zum Beispiel im ersten Punkt... wie man das retten kann, heißt hier das
Überbrückungsprogramm.
Überbrückungsprogramm für die Veranstaltungsbranche, monatlicher Zuschuss von mindestens 2% des letzten Jahresumsatzes für alle bedrohten Unternehmen. Ja. Jetzt meine Frage, wie ist denn die Definition von diesen bedrohten Unternehmen? Ich meine, es ist doch immer oft so, zum Beispiel jetzt auch der Scholz, ne? Entschuldigung, wenn ich das sage, aber er sagt jetzt 75% kriegen alle jetzt, die jetzt keine Arbeit haben, auch in der Kulturbranche, kriegen dann das, was im November letzten Jahres verdient haben, 75% davon.
Yeah.
Ich habe meine Jungs hier gefragt, da kam bisher immer noch nichts. Wir haben jetzt Mitte November, es kam immer noch nichts.
Das hat leider auch damit zu tun, dass die Abrechnung monatlich erfolgt, aber in der Kulturbranche arbeitet fast niemand nach monatlich.
Nee, und das ist ja das Problem. Und
deshalb sagen wir, das darf man nicht monatlich machen, sondern das muss halbjährlich ermittelt werden. Das wäre näher an der Lebenswirklichkeit der Kulturbranche. Vielleicht generell noch was.
Ja.
Ich habe das ja gelesen, euren Aufruf, da ist ja wirklich das Who is Who der Kulturschaffenden drin, aus unterschiedlichsten Bereichen. Und
auch die Ärzte waren jetzt bei den Tagesthemen.
Auch, ja, klar. Und auch zu Recht. Und ich finde es auch gut, dass ihr an das Schicksal derer erinnert, die nicht so gut organisiert sind, die da aber dran hängen, deren Existenz dran hängt. Und auch die Programme, die es jetzt gibt, die decken zum Teil...
Und ganz kurz, wenn ich nur mal unterbrechen darf. Das stimmt, aber auch unsere Arbeit hängt davon ab, weil wenn wir noch weitermachen könnten, weil wir es finanziell geschafft haben und die anderen nicht, dann das geht ja. Ohne meinen Jungs kann ich dann auch nicht mehr weitermachen.
Absolut.
Das bringt mir also nichts.
Das wollte ich ja sagen. Deshalb, also ich meine, die eigentliche Sauerei ist, wir haben ja relativ gut am Anfang es hingekriegt mit der Bekämpfung von Corona in Deutschland. Und dann haben leider sich einige sehr unverantwortlich verhalten. Das waren aber nicht die Kulturschaffenden. Sondern die Kulturschaffenden, ich habe mir das sehr oft angeschaut, die haben ihre Hygieneregeln umgesetzt, die haben geguckt, dass sie das so machen, dass unter Corona-Bedingungen Kultur weiterhin möglich ist, ob es die Kinos sind, ob es ihr seid, wer auch immer, die haben das gemacht. Aber andere haben es halt leider nicht gemacht. Im privaten Bereich, denk an die Massenhochzeiten, denk an die privaten Partys, denk an die Maskenverweigerer. Mhm. Oder jetzt guck dir mal die Bilder von Leipzig an. Also das kann einen wirklich wahnsinnig ärgern. Leute, die sich über Bestimmungen hinwegsetzen, tausende von Leuten, die sich weigern, eine Maske zu tragen. Die Polizei in Sachsen macht nichts, weil das Innenministerium sich nicht traut oder es nicht durchsetzen kann. Wegen diesen Leuten müsst ihr die Zeche zahlen. Das will ich erst mal sagen, dass wir auch die Ursache nicht vergessen, dass man die auch benennt. Da sind einfach ein paar Leute unverantwortlich und andere, die nichts dafür können, nämlich Kultur.
Aber die leiden darunter und das finde ich so schade, weil der normale, auch Gastronom, der jetzt alles dafür getan hat und wo es bisher keinen einzigen Fall gab, also kein Cluster oder so, wo man sagt, hier ist was entstanden, auch beim Theater. Ich kenne bisher keine Show, die irgendwo...
Die auf eigene Kosten die
Corona-Auflagen umgesetzt haben. Und sogar, da war ja sogar noch viel mehr Kontrolle und man hat alles dafür getan. Und die fühlen sich natürlich jetzt so, hey, wir können machen, was wir wollen, jetzt sind wir wieder, stehen wir wieder da. Also das ist ja so, wo dann auch Frust entsteht. Und man muss ja auch mal dazu sagen, ich möchte jetzt gar nicht irgendwelche... aber ich glaube schon, dass auch die Leute, die da protestieren, das sind jetzt nicht alles Verschwörungstheoretiker, glaube ich. Also natürlich laufen da viel mehr, aber ich denke schon, dass da auch manche drunter sind, die einfach sagen, ich stehe jetzt, meine Existenz ist am Arsch, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwo jetzt mitlaufen. Also die vielleicht gar nicht jetzt drüber nachdenken, dass da jetzt noch auch so ein, vielleicht ein Nazi da noch mitläuft oder so, sondern es gibt einfach Leute, die einfach sagen, ich muss irgendwie meinen Mund jetzt auf, ich muss jetzt was sagen. Also, weißt du, was ich meine? Es sind ja Tausende von...
Für die sagen wir übrigens in dem 10-Punkte-Plan auch, du hast es ja dir angeschaut, das ist der letzte Punkt, dass wir sagen, es muss so sein, dass künftig diese Programme nicht einfach vom Bundeswirtschaftsminister irgendwie gemacht werden und anschließend guckt man, ob sie passen oder nicht, sondern mit der Kreativwirtschaft zusammen, mit dem Veranstaltungsbusiness zusammen, muss man darüber reden, wie die Programme so ausgestaltet werden, dass sie auch die Leute erreichen, was Bürokratie angeht. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Zweite ist, Baden-Württemberg ging ja als eines der ersten Bundesländer voran mit dem Sofortzuschuss, den wir vergeben haben, noch bevor der Bund kam, und sind da nach wie vor ganz vorne dabei. Aber du hast natürlich mittlerweile eine völlige Unübersichtlichkeit. Du hast vom Bund was, vom Land was. Du musst diese Bedingungen, jene Bedingungen erfüllen. Zum Teil brauchst du einen Steuerberater. Das ist zum Beispiel für die, die ganz gering verdienen. Ja. Wo es bis 5.000 Euro geht, ist es absurd. Jetzt kannst du die Steuerberaterkosten zwar absetzen, aber du musst erst mal in Vorleistung gehen.
Das ist so, alles sehr kompliziert.
Absolut. Das ganze Papier. Darum braucht es auch eine Beratung. Es muss staatliche Stellen geben, wo du anrufen kannst, wo du Auskunft bekommst.
Habt ihr das schon mal
den alles, da oben alles gesagt? Drin.
Aber ja, alles drin.
Was sagen also, die denn da? Da, wo wir regieren, in Baden-Württemberg, machen wir es ja. Da versuchen wir, die Lücke zu füllen. Okay. Und im Bund sagt man, gute Idee, aber macht es bitte so, dass es an den Leuten nicht vorbeigeht. Das Absurde ist ja, dass das Geld gar nicht abgerufen wird. Da ist viel mehr Geld drin, als bei den Leuten landet, weil es so bürokratisch ist, weil es an den Leuten, die den Bedarf haben, vorbeigeht. Ich hoffe, dass uns das jetzt gelingt.
Ich hoffe halt auch für diese ganzen Schocken. Für die zum Beispiel jetzt hier auf den Weihnachtsmärkten, auf allen oder zum Beispiel auf diesen, die Gaukler und so weiter.
Schausteller,
genau. Mit denen
zu tun gehabt.
Die leben davon. Was ist mit denen? Die sagen auch, ich habe schon einige gehört, die sagen, ja, aber ich krieg nichts. Ich weiß nicht, und die haben vielleicht Gott sei Dank einen Ehepartner, der einen normalen Beruf hat, in Anführungszeichen, systemrelevant. Ich kann das Wort nicht mehr so hören, ehrlich gesagt, weil ich finde, jemanden zum Lachen bringen und Musik und so weiter ist auch ganz wichtig für die Seele. Ich finde, ist schon ein System, weil es macht was mit den Leuten. Ich merke es auch von Fans, die da auch teilweise sagen, ich bin jetzt so depressiv, ich mache meine Arbeit, funktionieren nur, aber mir fehlt das Rausgehen. Verstehe ich auch alles und so. Und ihr seid doch gar nicht schuld, ihr habt euch doch dran gehalten und so. Also ist das, was du auch sagst. Ich hoffe, das wird halt gehört. Das
teile ich alles. Ich würde jetzt die Unwahrheit sagen, wenn ich sagen würde, das nehmen wir jetzt alles zurück, das geht nicht, weil die Zahlen geben das nicht her. Deshalb, leider braucht es diesen Lockdown. Aber man braucht ja auch eine Planung für den Tag nach dem Lockdown. Weil wir wollen ja nicht von Lockdown zu Lockdown gehen. Das heißt, es muss einfach künftig so sein, dass wir den Vollzug gewährleisten, dass es nicht sein kann, dass Leute sich nicht dran halten und andere, die sich dran halten, nachher die Deppen sind. Das ist die Gastronomie, das seid ihr, das darf nicht nochmal passieren. Gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch eine Planung, das hast du ja auch gesagt. Was kommt eigentlich nach Corona? Eure Planungen sind ja in ganz anderen Horizonten. Ihr müsst Plakate drucken, ihr müsst Eintrittskarten drucken, ihr müsst Hallen buchen etc.
Ich glaube aber, dass viele, das alles mitmachen würden, noch mehr oder nicht so frustriert, wenn das Geld stimmen würde. Also wenn der Branche sagt, okay, ich gehe das und das mit, aber wenn dann nichts, wenn es dann vorbei ist und so oder es kommt dann nichts mehr oder so, ja, jetzt guck mal, wie es jetzt, dann entsteht ja das, diese Angst, dieser Frust, so, ne?
Also Geld ist da, aber es schafft Berlin leider nicht, das Geld so zu verteilen, dass es bei den Leuten ankommt, eben durch diese ganzen bürokratischen Hindernisse.
Das sagt ja keiner.
Wir machen Druck, dass das Geld unbürokratisch vergeben wird. Ich habe jetzt gerade eben nochmal mit unserer Staatssekretärin hier in Baden-Württemberg auf der Herfahrt telefoniert, um zu wissen, was machen wir hier? Weil ich wollte jetzt einfach wissen, liebe Kollegin, nur jammern reicht nicht. Wir müssen ja jetzt die Leute retten. Es nützt uns ja nichts, wenn wir irgendwie zu spät kommen. Und nur um da jetzt nochmal ein Beispiel rauszunehmen, was wir hier machen, ist die Soforthilfe. Es nennt sich ein fiktiver Unternehmerlohn in Höhe von 1.180 Euro im Jahr. Und bei Solo-Selbstständigen und bei freischaffenden Künstlern ist das ein ganz entscheidender Punkt, weil bei denen natürlich das so ist, wenn die ihre Kosten erstattet bekommen, ist die Krankenversicherung zum Beispiel nicht dabei. Der Kühlschrank, der gefüllt werden muss, ist auch nicht dabei. Also brauchst du dafür ja was. Die Leute, es nützt ihnen ja nichts, wenn ihnen die Kosten, absolut, die ausgefallen sind, erstattet werden. Aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, genau. Und darum fühlt es dann
die Miete zu bezahlen, man muss ja noch essen, trinken, Kinder wollen mal neue Klamotten.
Ja, du kannst deine Versicherung ja jetzt nicht kündigen in der Zeit. Also muss diese Lücke gefüllt werden. Und das haben wir da jetzt gemacht. Ein anderer Punkt, das habe ich ja gerade eben gesagt mit dem Steuerberater, dass wir jetzt sagen, neben den 75% Umsatzausfällen, die der Bund macht, sagen wir, Solo-Selbstständige bis 5.000 Euro sollen eine Förderung bekommen, direkt, nicht wie die Überbrückungshilfe mit dem Steuerberater, sondern soll direkt ausgezahlt werden. Das schließt hoffentlich eine Lücke bis zum Jahresende. Und dann gilt das, was du vorher angesprochen hast, wir blicken mal nach Mainz, drücken die Daumen und hoffen, dass jetzt endlich der Impfstoff kommt.
Und die Angela muss das bestätigen, was du jetzt vorgeschlagen hast, sozusagen. Dann klappt's, oder?
Ja, weißt du, ich glaube, dass die Kanzlerin so sich mit diesen Details jetzt Präzision wahrscheinlich nicht beschäftigt, mit den Solo-Selbstständigen.
Du bist ja wenigstens jetzt gekommen zum Podcast. Ich habe ja echt ein Schreiben an die ans Kanzleramt. Ich habe gesagt, ich möchte.
Ist eingeladen.
Ja, ich habe gesagt, ich würde
sie gerne. Kommen die Weltstadt Mannheim.
Hier, die Angela hier rein in die Halle. Nee, aber
für deine Sicherheit sorgt mal.
Ja, ich habe es einfach gemacht. Ja. Ne? Ich habe gesagt, guck, lass mal gucken. Und ich muss sagen, das war eine der schönsten Absagen, die ich je gekriegt habe. Ja, da kam nicht irgendwie so vom Kanzleramt Ding, ne, im Namen von Angela Merkel und so. Klar, der muss ja das auch ihr das zeigen und so. Das hat man auch gemerkt. Ja. Es war nicht so einfach, danke, nee, es klappt nicht zeitlich, kann sie das, ne? Er hat richtig begründet, warum sie nicht können. Ich sage jetzt nicht alles, aber warum sie nicht kann.
Das ist schon nett.
Und gleichzeitig möchten sie, also es war wie so eine Art Preisverleihung, also müsste sich auch danken für mein Engagement, auch gegen Rassismus und für Integration, was ich alles so mache und dies und das. Und dann habe ich gesagt, okay, aber da konntest du auch nicht sagen, jetzt so irgendwie, okay. Aber es war, so muss ich sagen, eines der schönsten Absagen, die ich gekriegt habe.
Auch das muss man können.
Ja, das muss man können. Aber guck mal, jetzt ganz kurz. Ja. Wir haben einen ersten Punkt, okay, das haben wir jetzt so einigermaßen. Wir können jetzt auch nicht alles bis ins tiefe Detail, aber
der zweite Punkt. Den zweiten Punkt haben wir eigentlich auch besprochen. Das ist diese Geschichte, Krisendialoge, Expertise der Branche hören.
Aber wer soll denn aus der Branche an den Gesprächsstunden jetzt teilnehmen genau? Also das...
Naja, das sagt man da ja auch. Es braucht einen regelmäßigen Krisendialog mit der Veranstaltungsbranche. Es braucht einen direkten Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für die Branche auf der Seite der Regierung. Das heißt, es braucht eine Person, die den Hut auf hat und Ansprechpartner ist für die Branche, wo man
vielleicht anrufen
kann, Mails schreiben kann. Und ihr müsst euch natürlich selber, so wie ihr es in eurem Brief ja gemacht habt, ebenfalls organisieren und sagen, Detlef, Erdmute oder Bülent oder wer auch immer, ist eben derjenige, der für die Branche spricht und jetzt da sagt, das sind unsere 10 Punkte, die wir brauchen.
Weil wir haben ja keine Lobby. Das muss man ja mal dazu sagen. Und ich muss mal echt überlegen, ob ich nicht doch Gewerkschaft... wir haben ja nicht sowas. Mhm. Das ist ja das Problem. Und dann fehlt auch diese Solidarität.
Eigentlich schon, ne? Aber die Leute wissen es gar nicht. Also alle die Leute, die zu deinen Shows kommen, weil das ist ja ein Massenpublikum. Wenn du das alles zusammenzählst, das ist schon ja, 82
Millionen. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich helfe auch meinen Jungs, habe denen auch die Hilfe angeboten hier und da. Ja. Und ich habe auch gesagt, hier von den Prozenten, wenn ich da was kriegen würde, da kriegt auf jeden Fall sofort mal die Jungs auch einen ganz großen Teil davon. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt von diesen 75%, sondern die sollen echt mindestens die Hälfte kriegen, sofort alle verteilen. Und auch so, auch schon vorher, als es Abend war, im März und so. Deswegen, also ich bin, klar, ich kann aber nicht ganz Deutschland, 1,5 Millionen, das schaffe ich mit meinem Budget auch nicht. Ja. Ja. Also da braucht man natürlich und da muss schon auch der Staat oder...
Absolut. Ja, ne? Das leitet direkt zum dritten Punkt, Soloselbstständiger, da haben wir gerade drüber gesprochen.
Genau,
da geht es um das Existenzgeld,
diese 1200. Ja, von 1200 Euro, aber jetzt mal ganz ehrlich, 1200 Euro, das soll jetzt nicht gierig klingen oder so, aber ist das nicht so niedrig?
Also. Naja, natürlich ist es zu niedrig. Das Problem ist, die werden gegenwärtig auf die Grundsicherung verwiesen, die Solo-Selbstständigen. Und da ist halt das Problem, dass sie ja eigentlich weder arbeitslos noch arbeitssuchend sind. Die haben ja eigentlich Arbeit. Nur die findet halt coronamäßig leider gegenwärtig
nicht statt. Aber kommt
die 1200 Familie? Das heißt, die fallen da durch. Und das soll ja eine Art Überbrückungshilfe für die sein. Zusätzlich zu dem, dass ihre, naja, das ist ja quasi zusätzlich zu dem, was sie bekommen für ihre Kosten, damit sie ihren Kühlschrank füllen können, ihre Krankenversicherung
bezahlen können. Ja, das ist hier so nicht klar. Ne?
Also die Überbrückungshilfe, die es ja gibt vom Wirtschaftsminister, die kannst du nur nehmen für Fixkosten, die du hast.
Okay.
Damit darfst du nicht deine Krankenversicherung bezahlen. Damit darfst du nicht sagen, ich muss einkaufen, meine Kinder müssen was essen. Das ist durch die Überbrückungshilfe nicht vorgesehen. Mhm. Dieses Geld, das soll zusätzlich ausbezahlt werden, damit die Kosten, die du mit der Überbrückungshilfe nicht abgebildet
bekommst. Das macht Sinn. Also, das heißt, die Fixkosten, also wenn ich das mal ganz in meinen Worten, die Fixkosten zahlt der Staat.
Für alles, was jenseits der Betriebs- und Fixkosten ist.
Okay. Und dazu noch die 1200 Euro, damit man leben kann.
Mhm. Und jetzt kommt's, Baden-Württemberg ist da schon in Vorleistung gegangen.
Okay. Also wenn das gesehen wird, die schreiben ja auch, das ist schon, bei mir ist es angekommen.
Das braucht's. Also der Punkt hier ist, der Bund sagt, Länder macht es. Ja? Und die Länder sagen, nee, Bund macht es. Und wir haben in Baden-Württemberg gesagt, die Leute können nicht so lange warten, bis wir diesen Streit gehandelt haben. Wir fangen jetzt einfach schon mal an. Aber es muss ja in allen 16 Bundesländern gesichert werden. Es nützt ja nichts, wenn in Baden-Württemberg die Kulturbranche überlebt, aber im anderen Bundesland nicht. Also braucht es eine bundeseinheitliche Regelung und das so schnell wie möglich.
Punkt 4 heißt bei euch Planungssicherheit schaffen, Schutzschirm für den Neustart, Kosten für ausgefallene Veranstaltungen unbürokratisch ersetzen. Jetzt meine Frage, das klingt ja echt mal ganz gut, aber welche Kosten werden denn hiermit gemeint?
Das haben wir da ja aufgezählt. Das sind Planungen, Tourneen, Konzerte, Festivals, Messen, die eine längere Vorlaufzeit haben. Für die ist es einfach wichtig, dass man da eine Hilfe gibt. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass die Planungshorizonte ja nicht monatlich sind, sondern ein halbes Jahr oder noch deutlich mehr. Und das soll da eben versucht werden, Berücksichtigung zu finden. Es gibt nicht das One-Size-Fits-All. Das geht einfach nicht.
Der Scholz hat ja gesagt... nur Beispiel, weil genau Helge Schneider anscheinend das angesprochen hat, sagte, ja, aber was ist, wenn ich jetzt November letzten Jahr jetzt nicht so verdient habe, sondern Oktober, weil wir haben ja nicht, manchmal haben wir Auftritte mehr da und manchmal Auftritte kann ich ja nicht sagen, so. Und dann sagte der Scholz, ja, wir gehen vom, du sagst halbes Jahr, er ging sogar noch weiter, er sagt, vom ganzen Jahr der Durchschnitt, das macht Sinn. Ja. Ja, also sollte man nicht vielleicht so rechnen. Weil es gibt ja manche, die haben vielleicht im Frühjahr ein bisschen was gemacht, aber im Sommer gar nichts.
Die Österreicher haben da, finde ich, ein ganz gutes Modell gefunden. Bei den Österreichern ist es so, die haben so eine Art Schutzschirm, die sagen einfach, wird eine Kulturveranstaltung, wird eine Messe beispielsweise aufgrund von Maßnahmen durch Coronavirus abgesagt. Das heißt, du hast was geplant und jetzt sagt der Staat, wegen Coronavirus kannst du das nicht machen, musst das absagen. Ja. Dann sollen die Kosten, die bis dahin angefallen sind, die nicht stornierbar sind, ersetzt werden. Also alles, was du nicht stornieren kannst, wo du sagen kannst zu dem Hallenanbieter, sorry, Miete kann ich dir nicht zahlen, weil das Ding abgesagt ist. Alle Kosten, die du hast, die du nicht stornieren kannst, die sollen ersetzt werden. Weil das ist dann quasi höhere Gewalt durch Corona, dafür kannst du nichts, das soll angerechnet werden. Okay. Das ist die Idee da. Österreich hat das gemacht und wir wollen was Vergleichbares in Deutschland, ist der Vorschlag. Also das ist auch nichts, was man so leicht vom Tisch wischen kann, indem man sagt, geht ja gar nicht, es gibt es bereits.
Dann der fünfte Punkt, Kreditprogramm anpassen. Das ist ja so, das ist ja, da höre ich ja schon von öfter, auch von meinen Jungs, die sagen, ja, Bühlen, weißt du,
jetzt haben wir
ich, kann, ich kann jetzt hier 100.000, 50.000 Kredit nehmen, ja, und dann muss ich die ja irgendwann auch mal zurückzahlen. Ich kann doch nicht im nächsten Jahr an dem Tag doppelt so viel arbeiten, wie um das nachzuholen. Oder? Also das ist echt ein Problem. Das wird immer gesagt, ja, ihr könnt doch Kredite, ihr kriegt ja Kredite und das ist ja kein Problem. Ja. Aber hey, es geht ja um Hilfe und dann sollst aber dann trotzdem, du zahlst dauernd Steuern, die Jungs zahlen Steuern, also ich sage immer Jungs, das sind auch viele Frauen, die da arbeiten im technischen Bereich, also
um es mal
zu sagen, Mädels, ja, also es sind, und die können oft mehr anpacken als wir beide zusammen, aber was ich damit nur sagen will, ist, das Kredit ist ja schön, ja, aber man will es ja auch wieder zurückhaben, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen, das heißt immer, ich denke immer, hey, alter Vater, wie viele Milliarden hat Deutschland noch? Ich höre immer, ja, wir haben jetzt hier Milliarden, Milliarden. Auf einmal sind es so viele Milliarden. Und ich denke immer, warum hat man die nicht vorher da auch schon eingesetzt, wo mal was kaputt war und die und das. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kommt so ein komisches Gefühl gerade bei den Leuten. Wo kommen denn diese... Wo, ach, so viel Geld ist doch da. Also, was ja gut ist, aber es ist so ein... Weißt du,
da
ja,
kommt
so
wir finanzieren das natürlich ehrlicherweise durch Schulden, die wir in die nächste Generation übertragen. Jetzt geht es Deutschland gerade gut, weil wir uns auf dem Markt quasi zu Nullzinsen verschulden können. Insofern können wir das auch leisten, weil unsere Wirtschaft insgesamt stark ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. In anderen Ländern ist es nicht so. Die haben das Geld gerade nicht. Insofern bei aller Kritik jetzt an der Situation in Deutschland, da geht es uns noch relativ gut.
Ja,
das Geld ist ja da. Wir stellen uns manchmal etwas blöd dar, wie wir das Geld verteilen. Da ist zum Beispiel eine relativ einfache Lösung, indem man einfach sagt, ja, ich mache die tilgungsfreie Zeit, verlängere ich, also bis die Krise eben durch ist. Und eine andere Möglichkeit, die natürlich für viele Unternehmen wichtig ist, dass das Rating des Unternehmens sich nicht verschlechtern darf für eine Neuverschuldung. Weil wenn du entsprechendes Darlehen hast, dann verschlechtert sich auch dein Rating bei der Bank, wenn du dich erneut verschulden möchtest. Das wären zum Beispiel so Sachen, man könnte sich auch vorstellen, dass das
Haftungsrisiko... Aber ist so ein Kredit überhaupt abzahlbar für jemanden? Also es gab ja Beispiel, ich hatte ja zum Beispiel, als ich Student war, habe ich mal BAföG gekriegt. Das habe ich natürlich irgendwann zurückgezahlt, aber das konnte man auch entweder irgendwann mal auf einmal zurückzahlen, dann zahlst du nur, glaube ich, die Hälfte von dem, was du schon gekriegt hast, oder du zahlst das irgendwie, aber das ist echt so, wo man sagt, das passen die an. Ne? Also du kannst es dann jeden Monat mal 50 Euro oder 50 mal... Also es haben die...
Der BAföG-Empfänger Bülent Ceylan redet mit dem BAföG-Empfänger Cem Özdemir.
Ja, siehst du da.
Übrigens, ich bin ja Grüner, aber das will ich mal sagen, das ist ein riesiges Verdienst der deutschen Sozialdemokratie in den 70er Jahren gewesen, die das damals eingeführt haben, damit so Leute wie wir auch die Möglichkeit haben.
Ja, und genau, weil meine Eltern konnten es nicht und ich wollte ja mein Studium machen, weil jetzt noch arbeiten geht da und dort, was man ja schon hier vielleicht mal gemacht hat, aber das ist ja, man sieht es ja oft schon Studenten, die du kannst dich ja nicht so richtig konzentrieren, bist fertig, wenn du noch nachts gekellnert hast oder was weiß ich. Und ja, aber das wusste man, wenn man das zurückzahlt, was ich hinaus will. Ich wusste aber schon, wenn ich diesen Kredit sozusagen nehme, dieses BAföG.
Dass es dich nicht erdrückt.
Dass mich das nicht irgendwann, dass ich weiß, irgendwann. Ich muss
jetzt,
ich habe so ein Deadline, an dem Tag musst du das Geld zurückgezahlt haben. Sondern das kann, so, wenn man den Leuten das Gefühl geben würde, Beispiel, wenn jetzt zusätzlich zu dem, was sie kriegen würden, aber auch noch einen Kredit kriegen, wo sie sagen, aber diesen Kredit, gerade in Corona-Zeit, ist nicht so, wie du früher einen Kredit gekriegt hast, du bist nicht so unter Druck gesetzt. Das meine ich, dass man vielleicht was arrangiert, wenn ich wieder arbeiten kann.
Das Beispiel, BAföG ist sehr gut. Du kannst zum Beispiel die Kreditlaufzeiten an die Empfehlungen der Branche, was die Laufzeit angeht, anpassen. Dann habe ich ja gesagt, du kannst gucken, dass du die Zeiträume für die Tilgung, die kann man dehnen. Und das andere ist die Sache mit dem Rating, dass es das Rating nicht beeinflussen darf. Also da gibt es eine Menge Dinge, die man machen kann, sodass man die Kredite nicht alle abschreiben muss, aber trotzdem niemand erdrückt wird.
Der sechste Punkt, EU-Beihilferahmen anpassen. Aktuelle EU-Höchstgrenze von 800.000 Euro anpassen. Das
da verstehe ich jetzt Größe, nicht so genau. Da geht es um die Größe. Da gibt es eine Deckelung mit den 800.000 Euro. Das hilft zwar den meisten, aber es gibt halt einfach große Veranstalter, für die reicht es nicht. Die kommen damit nicht klar. Und da wollen wir halt eine Flexibilisierung, die sicherstellt, dass auch größere Branchenunternehmen, dass die davon nicht außen vor bleiben.
Der siebte Punkt, Schutz von Kulturorten sicherstellen, Kulturorte rechtlich und finanziell unterstützen. Das klingt ja erst, als ich es gelesen habe, fand ich das sehr gut. Also Kulturorte meinst du wahrscheinlich auch, oder meint ihr wahrscheinlich
Clubs
auch,
beispielsweise sollen Theater, ja auch, die bislang als Vergnügungsstätten definiert sind, auch die sollen als
die
Kulturorte anerkannt werden, ausdrücklich, weil auch die Clubszene ist wichtig.
Aber wie soll das gelingen? Wie soll das gelingen, das Ganze? Wie wollt ihr das finanziell und rechtlich vor allem stützen?
Also zum Beispiel, indem sie jetzt gerade Schallschutzmaßnahmen als bauliche Maßnahme machen können, wo sie zuhaben und das gefördert wird durch die Bundesebene, dann kann man die Zeit sinnvoll nutzen und sie kriegen Geld und können sich quasi vorbereiten auf das, was danach kommt. Solche Dinge, dass Mietsteigerungen zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise nicht stattfinden dürfen. Das sind alles so Dinge, die wir da reingeschrieben haben.
Dann der achte Punkt, Schaffung einer zentralen Notanlaufstelle.
Das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist die Existenz, in Existenznot befindlich, und das weißt du viel besser, die müssen irgendwie gucken, wie sie durchkommen. Die können dann nicht auch nur sich durch leitsordnerweise Papier durcharbeiten und irgendwie alle möglichen Experten verständigen. Sie brauchen eine zentrale Anlaufstelle, die auf sie zugeschnitten eine Beratung machen kann. Was ist für deinen Fall das richtige Beratungsangebot? Welcher Topf ist für dich der richtige? Na klar, und welcher ist der falsche für dich, damit du nicht wertvolle Zeit verlierst, da Anträge ausfüllst, um dann nachher negativ
Bescheid zu bekommen? Weil das ist ja das für Künstler, ich sag dir, wie es ist, wir Künstler sind so, wir gehen auf die Bühne, wir wollen rocken, dann ist Geld auf dem Konto, schön, wer hat es gemacht, weiß ich nicht, aber es ist da. Also was heißt, was ich damit sagen will, ist, dieses alles ausfüllen. Und so das ist für einen Künstler das ist das Schlimmste.
Ja, was du bist gibt. Jetzt nur einer der Großen im Geschäft. Jetzt stell dir mal vor, die Kleinen, die diesen Apparat des Backoffice nicht haben.
Ja, das meine ich und
die sollen auch überleben.
Deswegen. Und deswegen sage ich ja, für so einen ist ja das ganz wichtig, dass der jemanden hat, der ihm auch sagt, guck, das wird alles gemacht, wo du auch vertrauen kannst. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Problem. Die Leute haben auch das Vertrauen manchmal so ein bisschen verloren. Wie kriegt man das wieder zurück? Das ist ja so das Schwierige.
Dieses Papier, das merkt man dem ja an. Das haben nicht irgendwelche Politiker im grünen Kämmerlein geschrieben, sondern das haben wir mit den Leuten gemacht, so wie ihr, die aus der Praxis kommen und uns gesagt haben, da drückt der Schuh, da fehlt was, da habt ihr eine tolle Idee, aber die Umsetzung ist katastrophal oder das erreicht uns nicht. Das haben wir versucht, da einzuarbeiten.
Du sagst, ich merke ja, du bist auch engagiert dafür, du willst das auch, du bist da auch dahinter und das finde ich auch gut. Weil das sind für mich viel zu wenige Politiker, die das so ernst nehmen. Also wenn
ich muss aber ich bin immer ein großer Fan von Copyright. Das hat der Kollege Erhard Grundl bei mir in der Bundestagsfraktion gemacht. Ein ganz toller Kollege, selber auch Musiker. Merkt man.
Weil, entschuldige, wenn ich das sage, was heißt, ich entschuldige mich nicht, wenn ein Söder, ich kriege da Gänsehaut, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie was sagt oder sagt, ja, so muss gemacht werden oder irgendwas, okay. Es geht nur darum, wenn einer so empathielos sagt, ja, dann tanzt halt mit eurer Frau zu Hause, wenn ihr Spaß habt. Das ist so, weißt du, das ist so, Entschuldigung, das ärgert mich, das ist sowas, wo ich dann sage an den Politikern, wo ich dann manchmal sage, das sind die dann Freikarten immer kriegen, vorne in der ersten Reihe sitzen Bürgermeister, was weiß ich auch alle, bis hin zu ihm, Söder, die dann da sitzen und sagen, ja, schön VIP und dann, aber jetzt, tanzt halt, also es ist so, das ärgert mich so, da denkst du, du hast doch keine Ahnung, Junge, du hast keine Ahnung, was das... Wenn du das irgendwie mit einer anderen Worten gesagt hättest oder so, aber das kommt auch, weißt du, die Künstlerbranche ist sehr feinfühlig, ehrlich gesagt, und die ist, wir reden ja auch, wir sind Worte, wir sind vielleicht nicht immer die besten Botschafter auch, aber manchmal schon. Also wir machen auch manchmal Witze, also die Komiker, aber ich habe ja auch manchmal auch mein Programm hier und da auch mal eine Botschaft, wo ich dann sage, das möchte ich loswerden. Aber das, wo bei mir so das, wo ich sage, da kriegst du Gänsehaut, wenn das so empathielos kommt, wenn ich merke, dann was ist das für ein Argument für mich? Weißt du, der kommt, dann denkt doch erstmal drüber nach. Es sind 1,5 Millionen Wähler. Ja, also das sind, dann denke ich mal, vielleicht hilft das.
Selbst wenn es nicht 1,5 Millionen Wähler wäre, so äußert man sich nicht einfach über Leute, wo es um ihre wirtschaftliche Existenz, ihr Überleben geht, wo es auch was mit der Vielfalt unseres Landes zu tun hat. Da gehört ja eben auch Kultur dazu. Und vor allem kriegst du ja auch ein Erklärungsproblem, wenn du sagst, im Flugzeug nebeneinander sitzen, jeder Sitz besetzt, ist es kein Problem, aber im Theater und im Kino ist es auf einmal ein Problem. Stellen sich Fragen. So, insofern ist es nicht sehr geschickt gewesen, diese Äußerung.
Ja.
Ich teile das komplett empathielos.
Ja, musste ich mal loswerden. Irgendwo muss ich mir ja... Kannst ja dem,
der neunte Punkt passt zu dem, was Punkt, wir gerade ja besprochen
Forschung haben. Forschung ausweiten, unterstützen.
Ja, das ist das, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Damit wir jetzt nicht wieder quasi in einem halben Jahr sollten wir uns dann hier wiedersehen. Hoffentlich haben wir dann Impfstoff und sind wir dann auf einem guten Weg aus dieser, aus dem Corona-Irrsinn raus. Aber sollten die Zahlen wieder erwarten, nicht dauerhaft runtergehen, dann wollen wir ja nicht die gleiche Debatte on and on again. Also ist es doch wichtig, Forschung zu finanzieren. Wie verbreiten sich Aerosole? Wie ist es bei welcher Kunstform?
Ja, das
also, wenn du einen Chor hast, wenn du singst, was ist da? Was ist, wenn Bülent Ceylan auf der Bühne steht und da seine Show abzieht? Was ist mit Abstand? Wie viele Leute können rein, wie viele nicht? Da braucht es valide Zahlen. Das ist nichts, was man so...
Tim Bensko hat ja sowas gemacht jetzt. Ne?
Die genau. Bensko hat ja in Leipzig.
Das meine ich.
Genau, und da sowas brauchen
haben wir. Die ja jetzt festgestellt, 50% können auf jeden Fall rein in so eine Halle. Und, haben
da und dann kann man das auch nicht so leicht wegfegen und sagen, hier, machen wir jetzt mit Federstrich, ihr müsst jetzt alle dicht machen.
Das meine ich ja. Das ist
wissenschaftlich so, valide Informationen haben, auf deren Grundlage.
Das ist ja der 10. Punkt, wo du sagst, hier, was ist die Veranstaltungsbranche krisenfest machen. Ich denke, damit meinst du ja auch, da sind wir vielleicht auch ein bisschen, was heißt jetzt, selber schuld, aber wir brauchen eine Lobby, wir brauchen sowas wie eine Gewerkschaft, glaube ich auch. Wir brauchen jemanden, der in der Politik sitzt, ja, so wie du, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, der
da richtig, noch,
die da richtig abgehen und das sagen, hey, ihr habt schon wieder über das und das gesprochen. Weil immer, wenn es heißt, ich meine, ey, Gastronomie ist ganz wichtig, absolut, ey, aber Kultur, ich hoffe, wann kommt, ne, wann fällt unser Wort? Unser Projekt fällt manchmal gar nicht. Oder ich weiß, bei Lanz war es so, da haben die darüber geredet und hinten sieht man so eine Show, also so mit Leuten, viele tausend von Leuten, siehst eine Bühne und so. Da denke ich, jetzt kommen sie zu dem Thema, kam aber nicht. Das haben sie nur so eingestreut, so als Bild. Aber es war nicht so ein, klar, der Lanz sagt dann schon was, ich kenne ihn auch. Den, ne? Und ich schreibe ihm auch manchmal, wenn ich seine Sendung mache, schreibe ich ihm, hey, beim nächsten Mal frag den mal das und das.
Sehr gut.
Und er fühlt genauso mit, er sagt genauso auch das, was du sagst. Das Problem ist ja, wir alle fühlen mit, ja, es ist schön, aber es, ich hoffe halt, dass man...
Es braucht die praktischen Taten.
Ja,
die warmen Worte sind schön, aber die warmen Worte allein machen nicht satt, sondern zu den warmen Worten braucht es auch eine warme Mahlzeit.
Und ich hoffe halt, dass zumindest mal gucken, wie das noch wird. Ich meine, klar, der Impfstoff, vielleicht auch irgendwann Medikament und dies und das, aber ich hoffe, dass man auch sagt, weil man weiß ja nicht, ob der Impfstoff wirkt und wie das dann doch, man muss ja trotzdem...
Wie schnell er verfügbar ist, wie schnell er
verteilt ist. Ob man vielleicht nicht auch mit den Schnelltests und so weiter, ich persönlich sehe die Zukunft in den Schnelltests, dass man sagt, da ist jetzt zum Beispiel, gut, bei 10.000 Menschen wird es vielleicht schwieriger, aber wenn man jetzt, sage ich mal, so in 1.000, 2.000 Menschen oder in die ganzen Kleinkunstbühnen und so weiter... 200, 300 Leute, wenn man da jetzt Schnelltests machen würde vorher, dass man sagt, hey, kommt nicht mehr kurz vor 8, sondern kommt dahin, dass wir in 5 Minuten, vielleicht bis dahin nur 5 Minuten Schnelltest, die gehen ja, werden ja immer schneller, dass man sagt, okay, 97 oder 98 oder vielleicht sogar 99% sicher, werden alle getestet, die Leute gehen da rein, vielleicht dann auch schon, müssen gar keinen Mundschutz dann tragen, vielleicht ein bisschen auf Abstand oder tragen Mundschutz und sind zusätzlich getestet, also zu hoher Wahrscheinlichkeit wird dann nichts passieren. Dann hat jeder so das gute Gefühl, auch die älteren Leute haben dann das Gefühl, sie können wieder weil das ist ja das Problem und das sehe ich an dieser ganzen Situation. Selbst wenn die Leute wieder dürfen, muss man denen trotzdem erstmal wieder die Angst nehmen.
Klar.
Die Leute haben so Angst zu gehen, also auch meine Jungs sagen manchmal, ja Bülent, aber meinst selbst wenn jetzt wieder Open Air ist und die Zahlen gehen im Sommer wieder runter und wir dürfen Open Air spielen, manche Leute kommen. Also kommen die auch. Man hat, ich habe ja damals im ersten Lockdown, habe ich auch schon gemerkt, die Leute, auch bei anderen Kollegen, da sind 30% nicht gekommen, weil die Angst hatten.
Klar.
Obwohl das Ding ausverkauft war. Also das ist ja auch sowas, wo man vielleicht psychologisch, also in der Sache auch Hilfe geben muss, weil oder vom Staat, von den Medien, hey Leute, es ist wieder okay, wenn ihr das und das macht.
Ich meine, wir wissen, ein Superspreader-Event war Ischgl. Mhm. Après-Ski-Party, das war jetzt nicht irgendwie ein Musikkonzert, das war jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Kabarettist auf der Bühne oder sowas, sondern wir wissen, was es war.
Wir wissen,
die Super Spreader Events sind die Partys zu Hause. Die
und der Kellner war, glaube ich, auch noch der Spreader.
Ja, genau. Und dann am besten noch mit der Trillerpfeife davor. Ja, ja. So, das hilft dann besonders gut. Oder wir wissen, was weiß ich, wenn halt irgendwie Leute meinen, sie müssen jetzt gerade mit 400, 500 Leuten eine Hochzeit machen oder irgendwie eine Familienfeier machen. Das sind die eigentlichen Probleme. Insofern, ich kann es nur noch mal sagen, trifft es die Falschen. Jetzt ist es nun mal so, wir müssen die Zahlen senken. Deshalb gibt es diesen Lockdown. Das haben wir, obwohl wir im Bund in der Opposition sind, mit unterstützt. Aber wir sagen, es kann jetzt nicht sein, dass ihr die Zeche dafür zahlt. Und da muss jetzt unbürokratisch schnell geholfen werden, damit möglichst viel gerettet werden für die Zeit nach Corona. Und gleichzeitig müssen wir jetzt die Voraussetzungen treffen, dass langsam auch wieder, wenn wir hoffentlich aus Corona rauskommen, Normalität wieder entsteht, damit wir die Vielfalt der Kulturbranche auch erhalten. Und übrigens der Gastronomie auch, die ist mir auch sehr wichtig als jemand, der gerne auch mal mit seiner Frau, mit seinen Kindern essen geht. Auch da hätte ich gerne Vielfalt erhalten.
Cem, ich hoffe wirklich, dass unser Gespräch ein bisschen was bewirkt hat und vielleicht für die Zuhörer oder der Anfang von was ganz Großem war oder ist. Es ist toll, dass du einer der, es ist mir egal jetzt, ob du, ne, also ne, egal ist mir es nicht, also, dass du, also welche Partei ist mir nicht egal, also da muss ich das sagen, nicht, ich finde, aber trotzdem, ich kenne dich als Mensch und ich sehe dich heute auch eher als Mensch, nicht nur als Politiker, natürlich haben wir jetzt über die Punkte gesprochen, das ist auch was Politisches, was man auch, wo man ansprechen muss. Aber ich finde es gut, dass du einer der ersten oder wenigen Politiker bist, die so empathisch sind, die mitfühlen dabei, die sich wirklich Gedanken drüber machen. Unter anderem vielleicht auch deinen Kollegen, der ein oder andere. Aber ich wünsche mir, dass es ganz auch in dieser, wie soll ich mal sagen, Angela und alle da, die da jetzt gerade da schweben, dass das da auch ankommt und nicht einfach nur sagt, ja, ja, irgendwann feiern wir wieder. Das hat sich gesagt, irgendwann verspreche ich. Darum geht es gar nicht so. Es geht darum, dass man wirklich in die Hand zu nehmen, sich mit Leuten zusammenzusetzen, so wie wir es machen. Die Leute, wenn die Leute haben so viele Fragen. Ne? Auch meine Jungs haben eigentlich Fragen, sagen, ach, das ist dann zu viel, jetzt sprengt den Rahmen. Aber so viele haben Fragen und keiner setzt sich richtig zusammen. Deswegen entsteht ja auch Frust, deswegen entstehen komische, vielleicht bei dem einen oder anderen so Theorien oder dies und das, warum ist das so? Es entsteht dann so eine eigene Welt.
Absolut.
Und das darf ja nicht passieren. Es muss mehr Offenheit und so, wie wir es jetzt vielleicht gemacht haben. Ich hoffe, dass es was bewirkt. Ich hoffe einfach auch wieder bessere Zeiten, ganz ehrlich. Wir sind in der schlimmsten Zeit, was für die ganze Kulturbranche, für auch für viele, auch die nicht nur in der Kultur arbeiten, auch so, auch psychisch, auch für die älteren Leute nicht einfach, aber wir hoffen, dass es einfach besser wird. Ich bedanke mich sehr, dass du...
ich danke dir für die Einladung.
Dass du da warst.
Ich hoffe, dich bald wieder auf der Bühne,
live ja,
on stage zu sehen.
Das hoffe ich doch sehr und ansonsten kannst du ja auch ein bisschen Masked Singer angucken. Das wäre was für dich vielleicht, in so einem Kostüm. Ich habe ja, hast du das mitgekriegt? Ich habe ja beim Frosch, der war Wigald Boning, aber ganz am Anfang habe ich gesagt, es wäre doch geil, wenn der Frosch ein Grünen-Politiker, und dann habe ich Anton Hofreiter gesagt. Und dann haben die das Bild eingeblendet, da war der Frosch und dann nebendran Anton Hofreiter das Bild und die Leute sind verreckt vor Lachen, die ganze Crew, also, haben gesagt, das allein die Vorstellung, dass der da drunter ist, war einfach so. Aber das wäre vielleicht was für dich, vielleicht nicht als Frosch, aber naja. Aber jedenfalls bin ich sehr dankbar, dass du heute da warst. Auch,
sehr gerne.
Und das muss man sagen, for no money, ne? Das muss man auch mal dazu sagen, einfach so freundschaftlich hier.
Vielen Dank. Einen Ayran habe ich bekommen.
Ja, ein Ayran hast du gekriegt, ja, den hat er auch weggepumpt.
Und ich durfte das Klo benutzen. Musst du allerdings auch putzen.
Oder? Ja, genau, das musst du natürlich noch machen. Ansonsten vielen Dank. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann teilt das alles und redet weiter. Und ja, ihr seht, es gibt Hoffnung. Hoffnung darf, stirbt zuletzt, sagt man so. Also wir müssen immer Hoffnung haben, optimistisch trotzdem, auch wenn es noch so schwer ist, denken. Und hoffentlich wird alles gut. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute. Und das war Bülents Podcast Radio Onnerstam mit Cem Özdemir.
Adele.